Ich möchte ehrlich sein, ich weiß gar nicht, ob ich noch groß was sagen kann nach all diesen emotionalen Augenblicken, dass die ganze Gemeinde aufsteht und auf die Frage des Dekans antwortet und der rauschende Applaus. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste aus meiner früheren Gemeinde, ich freue mich auch, dass ihr heute da seid. Ich glaube nicht, um mich wieder mitzunehmen, sondern einfach, weil wir uns so nah geworden sind in den letzten 5,5 Jahren. Dass ihr einfach diesen Augenblick auch mit mir teilen wollt. Dafür danke ich euch. Ja, herzlichen Gruß auch an alle Gäste, die hier aus dem Ort oder aus der Umgebung heute anlässlich meiner Einführung hier sind. Ich freue mich auch, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass meine Eltern heute hier sind, an diesem besonderen Tag. In einer Woche ist Landtagswahl und Bundestagswahl. Wir alle haben es mitbekommen, die Politiker haben sich mächtig ins Zeug gelegt und tun das vielleicht jetzt immer noch im Endspurt in der letzten Woche. Und dann wird gewählt am nächsten Sonntag und danach können die, die sich jetzt so ins Zeug gelegt haben, erst einmal durchatmen, hoffentlich, wenn die Wahl so ausgeht, wie sie sich das wünschen. Aber wir alle wissen auch, dass der Wahlsonntag nicht alleine entscheidend ist, sondern vor allen Dingen die Zeit danach, die ja eine viel längere Etappe ist, mehrere Jahre, wo dann diese ganzen ja versprochenen Ziele und politischen Inhalte verwirklicht werden müssen. Das heißt, der Wahlsonntag ist zwar spannend und natürlich auch wichtig, aber entscheidend fürs eigene Leben, für unseren Heimatort, für unser Land, ist eigentlich die Zeit danach. Die, wie gesagt, eine lange Phase bedeutet und da ist dann der lange Atem gefragt. Ich bin heute in einer komfortablen Situation, denn ich bin ja schon gewählt. Ich muss Sie jetzt nicht mehr in diesem Sinne überzeugen. Auch das war ein spannender Augenblick für mich am 6. Mai diesen Jahres, als ich dann den Anruf erhielt, dass es geklappt hat. Und jetzt bin ich mit meiner Familie schon seit über einem Monat hier in Oberzhausen, machen diesen Ort und unser Haus zu unserem neuen Zuhause und wir sind Mitglieder dieser Gemeinde. Und ich merke auch, jetzt geht's eigentlich erst ans Eingemachte. Jetzt entscheidet sich eigentlich erst, ob wir wirklich dasselbe Ziel verfolgen, ob wir bereit sind, gemeinsam für dieses Ziel unsere Kraft und Zeit einzusetzen. Und um mein Wahlprogramm in Anführungsstrichen vorzustellen oder nochmal zu erläutern, habe ich einen Vers ausgewählt, den ich auch damals am 5. Mai hier im Gottesdienst auch in meiner Vorstellung schon erwähnt habe. Also ich überrasche Sie heute nicht mit neuen Tatsachen. Das ist ein Vers aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser, wo er schreibt: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Dieser Vers, finde ich, bringt es richtig gut auf den Punkt, wie das Zusammenleben in einer Gemeinde, das Zusammenleben von Christen funktionieren kann. Und eigentlich muss man gar nicht bei einer Gemeinde anfangen, es kann schon für eine Ehe gelten, also für die kleinste Gemeinschaft von Christen, die es gibt. Ich kenne auch einige Ehepaare, die diesen Vers als ihren Trauspruch haben, vielleicht gehören sie ja zufällig dazu. Dieser prägnante Satz drückt genau aus, was ich mir unter Gemeindesein vorstelle, denn dieser Vers beantwortet 3 ganz konkrete Fragen. Die erste Frage lautet, was ist unser Ziel? Die zweite Frage, wie erreichen wir dieses Ziel? Und die dritte Frage, worauf müssen wir dabei besonders achten? Zum ersten Punkt, was ist unser Ziel? Paulus schreibt, wir wollen wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Christus ist das Ziel. Das muss ja mal gesagt werden. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Das liegt ja schon im Wort an sich, Christus. Ginge es nicht um Christus, dann dürften wir uns auch nicht Christen nennen. Aber da wir uns nun Christen nennen, liegt es klar auf der Hand, es geht immer und vor allen Dingen um ihn. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist auch die Mitte, er ist der Weg und das Ziel. Unser Leben als Christen beginnt mit dem Glauben daran, dass Jesus Christus der ist, der er gesagt hat, dass er es ist, nämlich der Sohn Gottes, der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der uns von unserer Schuld befreit, der uns die Augen öffnet für die Wahrheit, die uns frei macht, der uns aber auch Heilung für all die Verletzungen unseres Lebens bringt und der uns Gerechtigkeit schenkt. Jetzt denken Sie vielleicht, na, das wissen wir doch alles schon. Und ich glaube, dass wir oft so denken und dann eben überhaupt nicht mehr darüber reden. Und das ist die Gefahr. Denn in unserer multireligiösen Gesellschaft, die immer wieder nach Toleranz ruft, trauen sich viele nicht mehr, klar Stellung zu beziehen. Man könnte ja anecken, selbst zum Eckstein und zum Stein des Ärgernisses werden, so wie Jesus Christus damals. Wenn wir über Jesus Christus reden, dann stoßen wir nicht immer auf Gegenliebe. Andererseits halte ich es auch nicht für richtig, immer und ewig nur den Namen Jesus in den Mund zu nehmen, so eine Art inflationärer Gebrauch des Namens Jesus. Ich denke schon, dass wir Respekt und Ehrfurcht gegenüber dem Namen Jesus in einem wohldosierten Gebrauch ausüben sollten. Aber diesen Namen gar nicht zu nennen oder sich dessen Namen zu schämen, das wäre für das Erreichen des Ziels, zu Christus hinzuwachsen, kontraproduktiv. Und ich möchte nicht kontraproduktiv sein. Ich möchte konstruktiv daran mitarbeiten, dass wir als Gemeinde uns auf dieses Ziel, nämlich Christus, hinbewegen. Ich wünsche mir für mich selbst, für meine Familie, aber auch für uns Christen in dieser Gemeinde und darüber hinaus auch die Gemeinden an anderen Orten unseres Landes, dass wir ja Christus ähnlicher werden, dass wir Jesu Angesicht, sein Wesen, seine Worte in unserer Gemeinschaft, in unseren Gottesdiensten, in unseren Kreisen widerspiegeln. Ich glaube, dafür sind wir geschaffen. Das ist unser aller Berufung. Lassen Sie uns nicht verkrampft oder unfrei einfach frommen Regeln oder Mustern folgen, sondern wirklich im Bibellesen, im Hören auf Gottes Wort und im Hören aufeinander, in der Gemeinschaft und im gemeinsamen Abendmahl, im gemeinsamen Essen und Trinken, Jesu Gegenwart erleben und ihn immer besser kennen und lieben lernen. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Wie erreichen wir dieses Ziel? Paulus hat geschrieben, wir erreichen das, indem wir wahrhaftig sind in der Liebe. Typisch Paulus könnte man sagen, der verwendet immer, zumindest in der Luther-Übersetzung, es ist ja auch eine relativ alte Sprache, so großartige Worte. Wahrhaftigkeit und Liebe. Wahrhaftig, dieses Wort verstehen wir kaum noch, weil wir es eigentlich in der Umgangssprache nie verwenden. Und Liebe verstehen wir nicht mehr, weil es einfach schon so abgedroschen und kitschig klingt. Und dennoch sind Wahrhaftigkeit und Liebe zwei Dinge, die nicht nur Gottes und damit auch Jesu Wesen widerspiegeln, sondern sie sind genau auch der Weg, wie Jesus in uns mehr Gestalt annehmen kann. Eigentlich ist es uns klar, dass Liebe und Wahrhaftigkeit zusammengehören. Im ersten Brief an die Korinther hat Paulus ja schon geschrieben, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie mir da recht geben, hat sich die Liebe, die Nächstenliebe, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten zu einer der am meisten missverstandenen Worte entwickelt. Wir gebrauchen Liebe heute nämlich oft als Maske. Und dann hat sie natürlich nichts mehr mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wir meinen oft, Liebe heißt, vollkommen zu sein. Wir meinen, Liebe heißt, immer freundlich und nett zu sein. Wir meinen, Liebe heißt, keine negativen Gefühle empfinden oder aussprechen zu dürfen. Viele ältere Paare haben mir gegenüber schon ganz stolz berichtet, dass es bei ihnen nie Streit gegeben hätte. Es kam nie ein böses Wort über meine Zunge. Ja, vielleicht nicht über die Zunge, aber im Herzen war es dann doch da. Also mal angenommen, das würde wirklich stimmen, dass ein Ehepaar nie Streit hat, im Sinne von gegensätzlichen Meinungen, im Sinne von Diskussionen oder im Sinne von Suchen nach Wahrheit, dann glaube ich, dass mindestens einer oder eine in der Beziehung unterdrückt war, beziehungsweise nicht ehrlich und offen gelebt hat. Dann gab es da Harmonie auf Kosten des einen Partners und manchmal sogar auf Kosten beider Partner, denn beide machen das ja mit. Die Kunst der Liebe besteht aber doch meiner Meinung nach gerade darin, wahr und echt sein zu dürfen, aneinander zu geraten und sich wieder vergeben zu können und sich genau dadurch sicher und geborgen zu fühlen bei einem Partner. Zu wissen, du bleibst mir treu, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Das heißt Liebe. Liebe heißt eben nicht, sich gegenseitig etwas vorzumachen. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut auf das Zusammenleben in einer Gemeinde übertragen. Das heißt dann nämlich auch, dass auch in einer Gemeinde jeder mit seiner Meinung zunächst einmal sein darf. Dass da Platz ist für die Lauten, aber eben auch für die Leisen. Und dass da auch Gehör ist für Kritik. Aber das ist schon der Punkt, wo ich glaube, oder ein Grund dafür, warum sich die Liebe zu so einer Maske entwickelt hat. Denn es ist unheimlich schwer, im Streit, im Ringen um die Wahrheit, im Mitteilen von Kritik respektvoll zu bleiben. Ganz oft verletzen wir uns schnell gegenseitig, weil wir nicht die richtigen Worte finden, weil die Kritik nicht gut gemeint kommt. Ganz oft werden wir unfair oder egoistisch, wenn wir Kritik mitteilen. Das ist leider etwas, also faire Kritik zu üben, was wir nicht als angeborenen Reflex mit auf den Weg bekommen haben, sondern das ist etwas, was wir uns über Jahre hin erarbeiten müssen, wo wir lernen müssen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Aber da, wo wir uns mit dieser wahrhaftigen Liebe begegnen, da, wo wir das versuchen, ehrlich zu sein in der Liebe Christi, ich glaube, da werden wir auch wirklich Gottes Gegenwart spüren. Wenn wir als Christen uns gegenseitig mit der Maske Nächstenliebe begegnen, werden wir schwach bleiben, weil es sind ja nicht wir selbst, die da miteinander agieren, sondern nur die Masken, die wir uns gegenseitig hinhalten. Dann bleiben wir auch Einzelpersonen und werden keine Einheit als Gemeinde. Auch da, wo wir uns als Ehepartner nur mit der Maske bei uns gibt's keinen Streit begegnen, genau da wird eine Ehe angreifbar und antastbar. Denn eine Maske abzulegen oder auch jemanden abzureißen, ist unheimlich einfach. Aber einen Menschen, der wahr und echt ist, wahrhaftig, der verwurzelt ist in der Liebe Christi, der zu seinen eigenen Schwächen stehen kann, der vergeben kann sich selbst und dem anderen, den wird man nicht so leicht umstoßen können. Das heißt, nur wenn wir in Jesus Christus verwurzelt sind, werden wir auch erfahren, was wahrhaftige Liebe bedeutet. Dann werden wir nämlich erkennen, dass wahrhaftige Liebe, also Liebe ohne Masken, stark macht. Dass Liebe durchhält, wo andere aufgeben. Dass Liebe vergibt, wo andere hart bleiben. Dass Liebe die Hoffnung nicht aufgibt, wo andere schon längst abgewunken haben. Und dass Liebe aufrichtet, wo andere mutwillig zerstören. Liebe gibt Mut zum Widerstand, aber Liebe ist eben auch bereit, sich unterzuordnen, da, wo es dem Willen Gottes entspricht und dem Gemeinwohl dient. Darum, wenn wir wahrhaftig in der Liebe sein wollen, als Ehepartner, als Gemeinde, als Pfarrkollegen in einem Dekanat, dann lasst uns respektvoll und aufrichtig miteinander umgehen, lasst uns auch Kritik aussprechen dürfen in Demut und mit der Bereitschaft, auch die eigene Meinung nochmal zu überdenken. Und worauf müssen wir dabei besonders achten? Das ist der dritte und der letzte Punkt. Paulus sagt, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Fast jeder Mensch wünscht sich ja Wachstum. Wir wollen gerne höher, schneller, weiter. Das liegt in der Sache der Natur des Menschen. Das hat der Kommunismus uns gelehrt. Der Mensch braucht den Wettkampf. Und ich glaube, das an sich ist auch nichts Schlechtes. Wir verbinden das Wachstum mit etwas Positivem. Aber wir vergessen dabei zu schnell, dass jedes Wachstum auch etwas mit dem Sterben zu tun hat. Und hier kann ich den Bogen schlagen zu meiner Predigt zur Verabschiedung in Landenhausen. Da ging es ja auch um den Prozess des Loslassens und des Sterbens. Der Prozess des Wachsens, des Sich-Veränderns ist zwar durchaus etwas Schönes, aber es ist oft genug auch ein schmerzlicher Prozess. Das merke ich jetzt auch in den letzten Wochen. Das tut schon auch weh, wenn man eine Heimat aufgibt und die neue noch nicht ergriffen hat. Wenn Kinder wachsen, diejenigen unter ihnen, die Kinder haben, werden das wissen, dann ist das oft auch mit körperlichen Schmerzen und Unwohlsein und vor allen Dingen mit Abwehr und Trotz verbunden. Und dasselbe Verhalten finden wir oft auch im Ehealltag oder im Zusammenleben von Menschen in einer Gemeinde, vielleicht sogar in einer Kommune. Wachsen will jeder, aber verzichten, sterben, loslassen, das wollen wir nicht. Aber das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Kein Wachstum ohne Veränderung, ohne Loslassen. Und jetzt sagt Paulus ja nicht nur, lasst uns wachsen zu Christus hin, sondern er sagt auch noch, er setzt noch eins drauf, lasst uns wachsen in allen Stücken, in allen Bereichen, in allen Dingen. Bei uns Menschen ist es ja so, dass wir gerne in etwas investieren, wenn wir sehen, das bringt was. Hier habe ich Erfolg. Wenn ich also merke, dass mein Kind zum Beispiel musikalisch ist, werde ich es in dieser Sache fördern, ganz klar. Wenn eine Gemeinde viele begabte Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit hat, dann wird es dort noch mehr Zeit und Kraft investieren, wird die Gemeinde noch mehr Zeit und Kraft investieren, man wird die Konzepte verbessern, weil das logischerweise am erfolgversprechendsten ist. Jetzt sagt Paulus aber, lasst uns wachsen in allen Stücken, in allen Bereichen, in allem. Das heißt, er lenkt unsere Augen darauf, dass wir Bereiche nicht aus den Augen verlieren, wo wir Schwächen haben, wo wir uns schwer tun und wo wir uns vielleicht auch nicht einig sind. Lasst uns nicht aus Bequemlichkeit oder Angst vor Konfrontation die unliebsamen Bereiche vernachlässigen. Wenn ich mein Kind liebe und es sich in einer Sache schwer tut, von der ich weiß, die ist aber wichtig zum Leben, dann werde ich doch mein Kind gerade da unterstützen und fördern. Vielleicht wird es in dieser Sache nicht die größten Erfolge erleben. Aber es wird auf jeden Fall sicherer im Leben stehen, als wenn ich es nur einseitig fördern würde. Und ich denke, dass Paulus uns mit diesen Worten genau diese Achtsamkeit ans Herz legen will. Diese Achtsamkeit in allen Dingen, in allen Bereichen. Ja, es ist gut zu wachsen, gerade auch in der Nachfolge, aber es ist immer gefährlich, Unliebsames zu vernachlässigen, weil das später genau die Bereiche sind, die Angriffsfläche für die Feinde des Wachstums einer Gemeinde sind. Und Feinde werden christliche Gemeinden immer haben. Es wird immer welche geben, die schlecht reden und die den Erfolg, den Wachstum, ja, schlecht machen wollen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir eben keinen Bereich aus den Augen verlieren. Das kann zum Beispiel der Bereich des unterschiedlichen Bibelverständnisses sein. Der Umgang mit den Jungen beziehungsweise mit den Alten. Ja, es soll niemand hinten runterfallen. Die Gottesdienstgestaltung, der Besuchsdienst und die Seelsorge. Es gibt viele Bereiche, mehr als die, die ich jetzt genannt habe, die gerne unter den Tisch fallen und die wir dann gerne auch dort lassen, weil wir es uns auch ein Stück weit angenehmer machen wollen. Wir haben oft auch Angst vor Überforderung, aber vergessen dabei, dass Überforderung meistens dann entsteht, wenn wir uns eben einseitig auf jene erfolgversprechenden Bereiche beschränken und dort aus reiner Eitelkeit und falschem Ehrgeiz immer nur noch mehr Zeit und Kraft investieren. Das führt zu Überforderung. Wenn wir um unsere eigenen Ehre willen immer nur noch weiter wollen, den Erfolg für uns selber haben wollen. Wer es aber schafft, auch Zeit zu investieren in die Bereiche, die sonst vielleicht aus dem Blick geraten, dann wird ein Gleichgewicht entstehen, eine Ausgeglichenheit, eine Balance. Dann wird der Körper an allen Stellen lebendig. Sie erinnern sich, wenn Sie vor 2 Wochen im Gottesdienst waren, da war das Bild des Leibes. Da kann man auch nicht sagen, okay, die Arme funktionieren gut, aber die Beine, die lassen wir bleiben. Wer es schafft, sich immer wieder unter Gottes demütiger Hand zu demütigen und wer sich dabei einen allumfassenden Blick bewahrt, der wird seinem Ziel, nämlich Jesus Christus eng verbunden zu bleiben, immer näher kommen. Ich persönlich, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, habe Lust, gemeinsam mit Ihnen und mit euch hier in dieser Gemeinde vor Ort, aber auch über die Grenzen dieser Gemeinde hinaus, wahrhaftig in der Liebe zu leben und bereit zu sein, zu wachsen in allen Stücken zu dem hin, der unser aller Haupt ist, Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.